Deutschlandfunk Kultur Interview.
Über Hölderlin reden, das ist, wie wenn man in ein literarisches Universum eintaucht. Ein Universum voller Planeten und Asteroiden, Sonnen, Monden und Sternschnuppen. Friedrich Hölderlin, der Dichter und Philosoph, wurde am 20. März 1770 geboren, der Autor des Hyperion, vieler wunderbare Gedichte, der Philosoph, der Liebhaber, der Kranke, der Zweifler, der Utopist. 2020 wird gefeiert, 250 Jahre nach seinem Geburtstag. Es gibt große Ausstellungen in Frankfurt am Main, Berlin und Bad Homburg und natürlich auch in seinem Heimatländle in Baden-Württemberg. Und warum wir schon jetzt über ihn sprechen, nicht weil wir es nicht erwarten können, obwohl es auch das ein Grund wäre, sondern weil dieser Tage eine Hölderlin-Webseite freigeschaltet wird und man mittendrin ist im Programmbuch erarbeiten für das Hölderlin-Jubiläum, 300 Seiten stark. Thomas Schmidt weiß darüber und über den Dichter Bescheid. Er ist der Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive, Gedenkstätten in Baden-Württemberg und er hat zudem eine der vielen geplanten Ausstellungen im Tübinger Hölderlin-Turm kuratiert. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Grüße, Herr Schmidt.
Schönen guten Tag. Hallo.
Hölderlin, ich habe es gesagt, das ist wie in ein Universum schauen. Welcher Stern an dessen Firmament ist Ihnen denn der liebste?
Ja, das ist ein Stern, der flackert. Also der hell strahlt in seiner Unbedingtheit und Radikalität, mit der er an die Sprache, an die Gesellschaft und auch an die Liebe gegangen ist und der flackert oder wo das Licht vielleicht auch aussetzt durch die vielen Enttäuschungen und Nackenschläge und Niederlagen, die er erlitten hat.
Nennen Sie doch mal ein paar der Enttäuschungen.
Wer mit dem großen Anspruch antritt, Dichter oder nicht zu sein, wie es Hesse dann später mal gesagt hat, und von den Großen, Schiller hat ihn einigermaßen gefördert, Goethe hat ihn ignoriert, zu Lebzeiten hat er selbst keine eigene Gedichtausgabe machen können, die haben dann die schwäbischen Romantiker für ihn gemacht. Politisch die großen Hoffnungen, die nicht nur er, sondern auch seine Jahrgangsgenossen Hegel und Beethoven hatten, mit der Französischen Revolution und ihren Idealen verbunden haben und die relativ schnell verebbten. Und die große Liebe zu Suzette Gontard in Frankfurt, die ein großes literarisches Denkmal hervorgebracht hat, nämlich den Roman Die Ottima, die aber mit großen Schmerzen geendet hat und die ihn letztendlich alles dreist in der Liebe, in der Literatur, in der Politik, in der zweiten Hälfte seines Lebens in den Turm nach Tübingen getrieben haben oder gebracht haben.
Das ist ja auch der Ort, für den Sie zuständig sind, was die Ausstellung dort betrifft, die Sie kuratiert haben. Sie haben aber als Leiter der literarischen Museen ja einen Überblick und Sie sollen jetzt um Gottes Willen nicht anfangen, alles aufzuzählen, was da im nächsten Jahr so zu erwarten ist. Aber wenn man so einen Titan kennt, wie Hölderlin ja einer literarisch gewesen ist, was ist für Sie das Überraschendste da, was im nächsten Jahr zu sehen sein wird?
Die literarische Kultur hatte 1970 das letzte große Hölderlin-Jubiläum und das war wirklich eine Zäsur, das war ein Paradigmenwechsel. Kurz davor hat Pierre Berthaud mit seinem Buch Hölderlin politisiert, Hölderlin und die Französische Revolution, Peter Weiß mit seinem Hölderlin-Stück, hat Hölderlin weiter politisiert. Die Editionsphilologie hat mit der Frankfurter Ausgabe einen völlig neuen Schritt gemacht und die zeitgenössische Musik, Nono und Wolfgang Grimm haben Hölderlin entdeckt. So ein Paradigmenwechsel zeichnet sich nicht ab, aber was sich abzeichnet, ist eine solche Fülle von Veranstaltungen. Das Programmbuch zählt jetzt schon über 400, vor allem im Südwesten, aber auch in der Bayerischen Akademie in München oder im Haus für Poesie in Berlin. Und mir scheint es so, als ob das diese immense Vielstimmigkeit und dieser Facettenreichtum schon fast so etwas wie eine Bestandsaufnahme ist. Auch eine Bestandsaufnahme der literarischen Kultur. So scheint es mir zu sein. Denn wir sind, mit wir meine ich unsere Gruppe, die hier versucht, das Hölderlin-Jahr sichtbar zu machen. Also wir sammeln alle Veranstaltungen, machen, Sie hatten es gesagt, ein Programmbuch und eine Website. Wir sind völlig überrascht, ich will nicht sagen überrollt, aber auf jeden Fall überrascht von der Vielzahl, auch der Vielstimmigkeit der Veranstaltungen im nächsten Jahr.
Nun ist es ja so, als würde man eine Mutter fragen, welches Kind ihr das Liebste ist, aber worauf freuen Sie sich denn am meisten?
Na, am meisten freue ich mich auf die Eröffnung des neuen Hölderlin-Hauses in Laufen, also in seinem Geburtsort. Der Hölderlin-Turm in Tübingen ist der Ort, das Mnemotop für Hölderlin. Aber es kommt ein neuer hinzu. Die Stadt Laufen hat mit viel, viel Kraft und Anstrengung mit Hilfe des Bundes und des Landes das alte Haus der Familie Hölderlin angepackt und macht es zu einem kulturellen Zentrum. Aber wir werden neben dem Hölderlin-Turm und dem Haus in Laufen hier in Marbach bei uns eine große Ausstellung haben, Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie, die auch im März eröffnet wird, im Hölderlins Geburtstag, und bis in den November geht. Die Württembergische Landesbibliothek in Stuttgart, die das Hölderlin-Archiv hat, dort liegt der größte Teil des Nachlasses, etwa 80%, macht eine große Ausstellung aus ihren Beständen, Aufbrüche, Abbrüche.
Ich merke und, schon, Sie zählen doch auf, Herr Schmidt. Es
ja,
gibt gar kein liebstes
Kind.
So,
das sind die Korsettstangen. Also es gibt noch eine wunderbare, nämlich die große Fotografin Barbara Klemm hat an Hölderlins Orten fotografiert. Und diese Ausstellung, die die Stadt Tübingen produziert hat, geht durch ganz Deutschland. Also es gibt so viele Kinder jetzt im Hölderlin-Jahr. Unwahrscheinlich viele sehr spannende Ereignisse, die uns 2020 erwarten.
Das klingt so, Herr Schmidt. Dann trotzdem noch die Frage, man kann sich's kaum vorstellen, dass man an Hölderlin in seinem Leben vorbeigekommen ist, wenn man irgendwie an Literatur interessiert ist. Aber was würden Sie empfehlen von Hölderlin, wenn man keine Ahnung von ihm hat?
Man sollte natürlich den Empedokles lesen, aber die Gedichte, wenn ich Gedichte empfehlen soll, dann lesen Sie zuerst Hälfte des Lebens.
Tja, und genau dieses Gedicht, das hat uns der Autor und Schauspieler Hans Zischler extra für unsere Sendung von unterwegs gestern am Telefon eingesprochen.
Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen, sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen.
Die Mauern stehen, sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Da höre ich auch ein bisschen Rilke, ein bisschen Celan und ein bisschen Bobrowski.
Ja, drei Namen, die alle nicht nur Hölderlin gelesen haben, sondern die stark von Hölderlin beeinflusst wurden. Wir werden das in Marbach zeigen in unserer großen Ausstellung. Aber das geht bis zu Robert Gernhardt.
Thomas Schmidt, der Leiter der Arbeitsstelle für literarische Museen, Archive und Gedenkstätten in Baden-Württemberg und Koordinator des Hölderlin-Jahres. Im nächsten Jahr wird ja 250 Jahre nach Hölderlins Geburtstag gefeiert mit vielen Ausstellungen. Und in Kürze soll die Website auch online sein. Hölderlin 2020 heißt sie. Und das dicke Programmbuch von 300 Seiten für alles, was da zu erwarten ist. Herr Schmidt, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.